Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Nach Krawallen auf Samos, wie kann die angespannte Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln entschärft werden? Artikel 50 im EU-Vertrag. Der Verfasser des Artikels, der den Austritt aus der Europäischen Union regelt, ist ein Brexit-Gegner. Und außerdem Cyberwar in kontrollierter Umgebung. In Tschechien trainieren IT-Spezialisten für den Hacking-Ernstfall. Eine Messerstecherei, Auseinandersetzungen mit der Polizei, Brände und zerstörte Behausungen. Auf der griechischen Insel Samos ist es in dem und um das Flüchtlingslager Vati herum Anfang der Woche zu schweren Krawallen gekommen. Das Registrierungslager, ein sogenannter Hotspot, ist vollkommen überfüllt. Platz ist für 650 Menschen, derzeit harren dort aber rund 6000 Geflüchtete aus. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Michael Lehmann in Athen. Herr Lehmann, wie hat die griechische Regierung denn auf diese Ausschreitungen reagiert? Was tut sie, um diese höchst angespannte Lage vor Ort zu entschärfen?
Ihr fällt es offensichtlich schwer, wirklich schnell und effektiv zu reagieren. Das ist unser Eindruck schon seit der Wahl von Kyriakos Mitsotakis. Der neue konservative Ministerpräsident macht im Prinzip das Gleiche wie die Vorgängerregierung. Viele Ankündigungen, viele Versprechen, aber die Bürgermeister der Inseln, die betroffen sind und jetzt ganz speziell eben Samos nach diesem abermaligen Feuer, die hätten sich eigentlich verdient, dass es tatsächlich schnelle Lösungen gibt für sie, dass hier zum Beispiel Entlastung vom Festland kommt, nicht nur über Fähren, die dann Menschen aufs Festland in Transfers, in Transporten rüberbringen, sondern die eben die Lebensbedingungen dort verbessern. Und da tut sich zu wenig bis gar nichts. Das ist für viele Menschen enttäuschend, die die Situation vor Ort natürlich immer bedrückender erleben, weil beispielsweise Samos in etwa genauso viele Menschen nun in dem Hauptort als Einwohner leben wie obendran in diesem Camp Flüchtlinge.
Ja, Sie hatten es gesagt, die neue griechische Regierung hat angekündigt, eben mehr Menschen aufs Festland zu holen. Das passiert jetzt wohl auch, aber das sind zu wenige oder was ist aus diesen Plänen geworden?
Ja, die Transfers entlasten, aber wenn wir bedenken, dass pro Tag eben nicht mehr nur Dutzende, sondern Hunderte Neuankünfte auf den Inseln eintreffen, dann ist das zu wenig. Da müsste man entweder wirklich jeden Tag eine Riesenfähre bringen, um tatsächlich die Lager zu entlasten. Und wenn Lager mehrfach, also oft 7-, 8-, 9-fach überbelegt sind, dann hilft es auch nicht, eben eine Fähre zu bringen. Da müsste man so den großen Schnitt machen. Darauf warten viele, aber es passiert eben nicht.
Und in diesen Hotspots, in diesen Registrierungslagern sollten ja eigentlich die Asylverfahren schneller bearbeitet, schneller geprüft werden können. Kommt man da einfach nicht hinterher oder wieso passiert das nicht?
Es wird jeden Tag geprüft, allerdings dauern diese Verfahren natürlich. Das sind zum Großteil erstmal Interviews, das geht über mehrere Stunden. Da muss oft ja mit Übersetzern gearbeitet werden. Und es wird sehr genau ergründet, was die Fluchtursachen sind, ob der einzelne Mensch tatsächlich ein ganz persönliches Recht auf Asyl hat. Das ist ja ein hohes Gut in Europa und da achtet auch die griechische Regierung mit allen untergestellten Behörden und Zuständigen peinlich drauf, dass da eben kein Recht gebrochen wird. Das ist ja auch gut. Zusätzlich kamen auch immer mal wieder zum Beispiel auch Beamte aus Deutschland, sogenannte Profiler, das sind im Prinzip Kriminalexperten, die auch auf Terrorverdacht prüfen können. Zum Glück hat da bisher kaum jemand anschlagen müssen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, dass hier wenig Terrorverdacht bisher aufgefallen ist. Aber eben muss es intensive Interviews geben und das dauert viel Zeit. Und man bräuchte eigentlich auch mehr solche Kapazitäten in Form von Büros, von Räumlichkeiten, wo diese Interviews stattfinden können.
Ist das denn in den Lagern auf dem Festland, wo jetzt zum Teil Menschen hingebracht werden, besser oder wie ist die Situation dort?
Eigentlich war das ja so vorgesehen, dass auf dem Festland gar keine Interviews stattfinden. Wenn jemand aus Festland gebracht wurde bislang, war es meistens deshalb, um eben Familien unterzubringen, die bereits ihr Asylverfahren hinter sich haben. Nun aber durch diese dramatischen Zustände mehr Transfers, das heißt, dass es auch hier bei den einzelnen Überprüfungen zu einfach nochmaligen Verzögerungen kommt. Und das ist dann natürlich auch unterm Strich dann automatisch so, dass es eine ewige Endlosschleife für viele Menschen ist. Also die, ich habe neulich mit einem Mann gesprochen, der hat seinen Interviewtermin wenige Tage nach seiner Ankunft, nach seiner Flucht von der Türkei bekommen. Und da steht auf dem Zettel ein Termin weit hinten im nächsten Jahr.
Okay, Sie scheinen sehr gefragt zu sein. Das Telefon klingelt schon. Ich frage zum Ende noch ganz kurz, inwiefern verschlimmert sich jetzt die Lage durch die türkische Offensive in Nordsyrien? Ist das schon ein erhöhter Druck in Griechenland zu bemerken?
Da muss man sich drauf einstellen. Es ist auch natürlich ein riesiges Gesprächsthema hier, weil man sich über den türkischen Nachbarn nicht nur in dieser Frage immer wieder wundert und auch sorgen muss. Aber es gibt jetzt noch keine Neuankünfte, die auch wir bemerkt hätten, wo Menschen schon direkt fliehen oder durchgewunken werden in der Türkei, die jetzt durch die Invasion in Nordsyrien in der Türkei ankämen. Dort sind die Fluchtbewegungen ja aus Nordsyrien auch eher innerhalb Syriens im Moment noch zu beobachten. Aber die Drohung Erdogans steht und die verbindet er ja direkt mit der dringenden Aufforderung nach mehr finanzieller Unterstützung. Erdogan hat vor wenigen Wochen gesagt, wenn ihr uns nicht mehr finanzielle Unterstützung gebt, werden wir euch mehr Flüchtlinge schicken.
Sagt Michael Lehmann, Korrespondent in Athen, über die Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland. Er ist wohl mittlerweile einer der bekanntesten Artikel des EU-Vertrags. Der Artikel 50 regelt, wie ein Mitgliedstaat aus der EU austritt. Wie das dann allerdings konkret aussehen soll, darüber ringen Großbritannien und die Europäische Union weiter. Ob bis zum EU-Gipfel heute Nachmittag eine Einigung erreicht sein wird, ist weiterhin offen. Der Autor dieses Artikels 50 ist ausgerechnet ein Brite. Lord John Kerr ist Mitglied im Oberhaus, saß im Europäischen Verfassungskonvent und hat den Austrittsartikel im EU-Vertrag verfasst. Dass am Ende sein eigenes Land diesen Artikel in Anspruch nehmen würde, hatte er damals nicht erwartet. Heute ist Kerr ein bekannter Brexit-Gegner. Friedbert Meurer hat ihn getroffen.
Lord Kerr ist ein echter Brite. Man erkennt ihn an seinem Humor. John Kerr ist 77 Jahre alt und stellt sich zur Begrüßung wörtlich vor als »Ich bin der Idiot, der Artikel 50 erfunden hat«. Kerr ist gegen den Brexit und hätte am liebsten ein zweites Referendum. Im Leben habe er damals Anfang der 2000er Jahre im Verfassungskonvent der EU nicht daran gedacht, dass ausgerechnet sein Land einmal den Artikel 50 anwenden würde. Ich hätte mein ganzes Vermögen dagegen verwettet. Jeder sieht doch, wie schlecht diese Idee ist. Aber wenn wir wirklich die EU verlassen sollten, dann wird uns auf eine sehr lange Zeit hin keiner nachfolgen. Dass Artikel 50 zu ziehen eine schlechte Idee ist, das finden übrigens auch die Hardliner unter den Brexiteers. Sie würden lieber ohne Vertrag die EU verlassen und glauben, dass Artikel 50 so konstruiert ist, dass er das Land, das ihn zu ziehen wagt, krass benachteiligt.
There is nothing wrong with Article 50. Article 50 is beautiful in every respect.
An Artikel 50 ist nichts falsch. Artikel 50 ist in jeder Hinsicht großartig. Er könnte nicht besser sein. Er ist genial.
Could not be improved. Its draft was a genius.
Das mit dem Genial sagt Lord Kerr wieder etwas verschmitzt. Er weiß, dass viele seiner Landsleute es als ungerecht empfinden, dass die EU darauf pochte, erst den Scheidungsvertrag auszuhandeln und später erst dann einen Vertrag über die künftigen Beziehungen. London muss also zum Beispiel den 39 Milliarden Pfund Scheidungssumme und der Übergangslösung für Nordirland zustimmen, ohne als Gegenleistung einen Handelsvertrag zu erhalten. Lord Kerr kritisiert das auch. Der Artikel 50 sehe das so gar nicht vor.
Article 50 says that the Divorce terms.
Artikel 50 besagt, dass die Scheidungsvereinbarung den Rahmen für die künftigen Beziehungen des Staates zur EU berücksichtigen muss. So kam es nicht. Wir haben nur eine politische Erklärung zur Zukunft. John Kerr war in den 90er Jahren Vertreter des Vereinigten Königreichs bei der EU in Brüssel und ging dann als Botschafter nach Washington. 2002 und 2003 saß er im Konvent, der eine Verfassung für die EU ausarbeitete. Sie wurde aber in zwei Referenden in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt. Die meisten hielten es damals für unnötig, dass es eine Klausel geben sollte, wenn ein Mitgliedstaat freiwillig die EU verlassen will. Aber wir hielten es für möglich, dass ein Staat sich nicht mehr an die demokratischen Regeln hält und der EU dann schaden will. Wir hatten im Konvent Einstimmigkeit über den Text erreicht. Überlebt hat davon Artikel 50. Auch dass ein Land nur 2 Jahre Zeit zum Verhandeln hat, diente nicht dazu, es zu benachteiligen. Im Gegenteil, behauptet Lord Kerr. Der betreffende Staat sollte sich nicht in einer Falle eingesperrt fühlen. Immerhin habe die EU ja auch schon 2-mal den Brexit verschoben. Juristisch kann Großbritannien den Antrag nach Artikel 50 auch wieder zurückziehen, aber nur solange es noch in der EU ist. Lord Kerr gibt die Hoffnung nicht auf. Die jungen Leute bei uns wollen sehr gerne in der EU bleiben. Und die ältere Generation ist nach und nach nicht mehr unter uns. Ich hoffe auf ein neues Referendum. Wir würden diesmal klar gewinnen. Sein gesamtes Vermögen würde John Kerr, der Vater von Artikel 50, diesmal aber nicht darauf setzen. Die Umfragen sind knapp. Und ob es überhaupt zu einem zweiten Referendum kommt, ist fraglicher denn je.
Friedbert Meurer über John Kerr, der den Austrittsartikel im EU-Vertrag verfasste. Ein Hackerangriff kann im schlimmsten Fall nicht nur ein Unternehmen, sondern auch die kritische Infrastruktur eines Landes lahmlegen. Deshalb trainieren IT-Spezialisten aus ganz Europa den Cyberwar in geschützter Umgebung. Und zwar in Tschechien. Etliche Digitalunternehmen des Landes gehören zu den Weltmarktführern. Und wegen seiner geostrategischen Lage eignet sich Tschechien besonders gut für solche Hacker-Trainings, wie Kilian Kirchkessner berichtet.
Milan Balažík ist zufrieden mit seinem Team, mit den Männern und Frauen, die ruhig und konzentriert vor ihren Laptops sitzen. Ab und an fällt ihr Blick auf die großen Fernsehbildschirme der Einsatzzentrale, auf denen komplizierte Codes zu sehen sind. Morgen wird es hier hektisch. Da kommen die Computerspezialisten einer großen Firma. Sie werden in den Nebenräumen sitzen und Milan Balažík wird sie mit seinen Leuten über die Computernetze angreifen.
Wenn Sie eine Armee haben, eine Einheit, die muss üben. Also das reicht nicht aus, wenn die irgendwelche Theorie durchnehmen oder wenn sie irgendeine Waffe auseinander zusammenbauen können, sondern die müssen wissen, wie sieht's aus, wenn eine Granate hochgeht, wenn ich angeschossen werde, wie sieht's überhaupt aus, kann ich da was machen, soll ich weglaufen? Ja? Das sind typische Sachen, die im Militär natürlich geübt werden. Und genauso ist es beim IT.
Der Cyberwar ist das Geschäft von Milan Balažík. Um die 50 Jahre alt ist er, schwarze Jeans, schwarzes Poloshirt und Chef eines Teams von Hackern. Unternehmen aus ganz Europa schicken ihre Spezialisten zu ihm, um sie zu schulen. Wie können sie reagieren, wenn Konkurrenten, Industriespione oder Saboteure die Computernetze angreifen?
Es ist typisch, dass die Kunden meistens gar nicht sich vorstellen können, wie sowas aussieht, ja, wenn ich angegriffen werde. Und schon gar nicht, was sie zu tun haben. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie das aussieht und was Sie machen können. Wir können die Attacken verlangsamen, damit die Schritt halten können. Dann können wir mehr aufdrehen, damit es schneller geht. Je nachdem, wie der Kunde vorbereitet ist, was er für Skills hat und so weiter.
Milan Balažík ist der technische Direktor der Firma. Als Cyber Gym Europe vor ein paar Jahren die Trainingsarena für den Datenkrieg eröffnet hatte, waren sie die einzigen in Europa mit einem vergleichbaren Angebot. Heute bereiten sie hier Energieversorger mit sensibler Infrastruktur auf den Ernstfall vor, Autohersteller mit geheimen Konstruktionsskizzen und Online-Shops mit sensiblen Kundendaten. Aus ganz Europa kämen die Firmen, aber genauer will Balažík nicht werden. Ungeduldig winkt er weiter.
Wir können uns weiter bewegen oder wenn Sie Fragen haben.
Er bricht auf zu einem Rundgang durch das Gebäude, eine Art Truppenübungsplatz für die virtuellen Soldaten. Eine Villa im Speckgürtel von Prag ist es, die er umfunktioniert hat. Ein schlossartiges Gebäude mit Säulenportal und mannshohem Zaun außen herum. Jetzt steht Balazsik in der zweigeschossigen Eingangshalle und deutet auf das Parkett zu seinen Füßen.
Hier war ein Swimmingpool unter uns. Das ist nur überdeckt. Das war ein großes Familienhaus. Zwei Flügeln, wir haben es umgebaut. Dann die ganze Technik hier schon reinfahren, ne? Dann alles implementieren, das ganze Zusammenspielen. Ne? Das entwickelt sich auch ständig weiter, das ist nicht irgendwie statisch. Das hier ist eine Umgebung, die angepasst werden kann an den Kunden.
Armdicke Kabelstränge haben sie über Stuckverzierungen und Kirschholzvertäfelungen gelegt. Es geht nicht mehr um Ästhetik, sondern um Funktion. Die IT-Experten, die hier trainieren, sitzen verteilt auf einige Räume im Erdgeschoss. Eine Etage über ihnen sind Milan Balazsiks Leute, die in den Trainings die Angreifer simulieren.
Da gibt's Black Hat Hacker, das sind die Bösen sozusagen. Und dann gibt's White Hat Hacker, ja. Also ich war nie auf der bösen Seite sozusagen. Ich bin eigentlich durch all diese Branchen von Sicherheit durchgelaufen. Ich kann mir nichts vorstellen, was ich noch nicht gemacht habe. Aber jetzt habe ich ein Team von Hackern, das ich eigentlich manage. Ja. Also ich bin nicht in der Rolle des Hackers, der angreift, sondern ich sage den Hackern, wie, wann sie angreifen sollen.
Dass dieser digitale Truppenübungsplatz gerade in Tschechien steht, hat einen geostrategischen Grund. Das Land gilt in den großen Weltkonflikten nicht als Partei. Und zugleich gibt es etliche Spezialisten, die für Milan Balazsiks Team gut qualifiziert sind. Ausschließlich tschechische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ausländische Experten arbeiteten hier sicherheitshalber nicht.
Wie viele Mitarbeiter wir haben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich könnte schon nochmal... Wie sagt man so schön, dann müssen sie erschießen. Das ist sowas sagen wir nicht.
Es geht in den Keller des Gebäudes. Balazsik geht voran.
Also hinter der Tür, hier, ist unser Rechenzentrum. Da darf ich keinen reinlassen. Aber wir können durch ein kleines Fenster hier reingucken. Nichts Interessantes. Also eigentlich Computer. Gibt es Racks eigentlich, wo all diese Sachen stehen? Ja.
Eins will er noch probieren, bevor morgen der Ernstfall ausbricht. Er bespricht sich kurz mit einem Kollegen, dann geht eine ohrenbetäubende Sirene los. Auch das gehört zum Training. Milan Balazsik kann die Bedingungen verschärfen. Schrillende Alarmtöne und blitzende Warnlichter verstärken den Stress. Er kann selbst Telefone und Handys zum Abstürzen bringen.
Die erwarten sowas gar nicht, die Kunden. Ja. Also die kommen total unvorbereitet. Und wenn da die ersten Sachen passieren, da kriegen sie schon das Zittern. Also da gibt es Leute, also Zusammenbrüche nicht, aber sehr, sehr nah dran.
Gut vorbereitete Teams, sagt Milan Balazsik, könnten sich wacker schlagen gegen seine Hacker. Aber letztlich sei es so wie draußen im echten Leben. Die Hacker sind im Zweifelsfall immer einen Schritt voraus.
Das ist wie beim Kampf beim Militär. Es ist nie so, dass sie keinen Soldaten verlieren zum Beispiel. Ja? Der Gegner kann viel größer sein, viel schlauer. Aber schon wenn sie einen Teil davon verteidigen können, was zu verteidigen haben, ist ein Gewinn.
Damit das gelingt, dafür trainieren sie am Rand von Prag im tschechischen Cybersicherheitszentrum.
Kilian Kirchgessner war zu Besuch bei einer tschechischen Firma, die mit IT-Spezialisten Hackerangriffe trainiert. Die komplette Reihe über Digitalisierung in Tschechien hören Sie am Samstag in der Sendung Gesichter Europas. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Tag für Tag und meinem Kollegen Christian Röther. Eines der Themen dort: Nazis im Nahen Osten, wie die NS-Propaganda auf das Radio setzte, um Muslime gegen Juden aufzuhetzen. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.